Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Formel-1-Prominenz gab es in den letzten Jahren in der Formel E jede Menge. Und auch 2022 gibt es einen neuen Elektrokonvertiten. Antonio Giovinazzi fährt künftig für Dragon. Wie es zu dem Deal kam, wie wir die Autos von Mahindra und Andretti auseinanderhalten können und mehr hörst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ebenfalls mit von der Partie an einem grauen Sonntagnachmittag, kalt ist es draußen geworden, ist Tobi Wirz. Guten Tag.
Hallöchen.
Wie lief denn deine letzte Woche, sag mal? Es war eine ganze Menge los auf dem Nachrichtenmarktplatz der Elektroformel.
Ja, auf jeden Fall. Die letzte Woche war doch relativ stressig. Ich bin ja schon seelisch und moralisch dabei, mich auf die Reise nach Valencia vorzubereiten, wo es die ein oder andere Komplikation jetzt gegeben hat. Ich hatte tatsächlich Kontakt zu einer Person, die dann anschließend positiv auf Covid-19 getestet wurde. Und der Kontakt ist zwar schon so lange her, dass da offiziell nichts zu befürchten ist, aber nichtsdestotrotz, da ist man vorsichtiger, hab diverse Selbsttests durchgeführt und hoffe einfach, dass da jetzt nichts mehr kommen wird und ich heute in einer Woche schon nach Spanien reisen kann. Und bei dir, Tobi?
Ja, einen kleinen Corona-Scare hatte ich auch letzte Woche, muss ich ehrlich sein. Also ich dachte, dass wir irgendwie jetzt nach fast 2 Jahren mal durch sind mit den ganzen Geschichten. Aber auch ich hatte irgendwann letzte Woche einen kleinen Alarm in meiner Corona-Warn-App. Und der sagte, Achtung, Achtung, geh dich mal lieber testen. Und dann habe ich das auch gemacht und da war alles negativ, glücklicherweise. Aber mir geht das Thema so auf den Nerv. Lass uns einfach über Formel E reden heute und diese Themen mit dem bösen C-Wort anderen Podcasts überlassen. Wir haben nämlich auch eine ganze Menge zu besprechen in dieser Episode. Es gibt einen Haufen Lackierungen aus der letzten Woche. Es gibt Informationen zu neuen Fahrern. Es gibt eine offizielle Nennliste. Also pickepacke voll. Lass uns doch mal hören, was in der letzten Woche so geschehen ist. Einer mehr. Antonio Giovinazzi wird im nächsten Jahr anstelle von Joel Eriksson bei Dragon Penske Autosport ins Lenkrad greifen. Das zweite Cockpit belegt weiterhin Sergio Sette Camara.
Einer weniger. In der Formel E-Saison 2022 werden nun offiziell nur noch 11 Teams antreten. Die Serie hat, wie erwartet, keinen direkten Ersatz für das Audi-Werksteam gefunden.
Drei mehr. NIO hat seine Wunschstartnummer von Audis René Rast zurückbekommen. Auf der neuen grün-blauen Lackierung prangen künftig die Nummer 3 und die Nummer 33.
Und ein Doppelter. Nach Andretti wird jetzt auch Mahindra fast komplett in Rot in der Formel E antreten. Die neue glänzend rote Folierung könnte für einige Verwirrung sorgen.
Es war eine der größten Formel-1-Stories der letzten Woche. Antonio Giovinazzi muss für Guan Yu Zhou bei Alfa Romeo gehen. Das war aber wahrscheinlich die kürzeste Arbeitslosigkeit ever, die der Italiener so durchmachen musste. Denn knappe 5 Stunden später verpflichtet Dragon Antonio Giovinazzi für die Formel E. Das zählt gewiss zu den größten Transfermarkt-Coups der letzten Monate, dieser Saisonpause zwischen 2021 und 2022. Wie bewertest du den Deal, Tobi? War das wirklich die größte Geschichte, die in den letzten Monaten passiert ist?
Also wenn man sich nur auf die Formel E beschränkt, dann kann man darüber streiten. Also Lucas Di Grassi, der ja zu Venturi gewechselt ist, oder auch Maximilian Günther, der jetzt bei Nissan E-Dams starten wird, das waren schon relativ groß. Aber ja, Formel 1 ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und wie man auch in den sozialen Medien mitbekommt, ist da Antonio Giovinazzi eine sehr, sehr große Nummer und das zieht verdammt viel Aufmerksamkeit von Leuten auf sich, die sonst mit der Formel E relativ wenig zu tun haben. Das habe ich tatsächlich in dem Maße aus meiner Einschätzung zuletzt bei Felipe Massa erlebt, als der damals zu Venturi ging.
Ich wollte auch sagen, das hat sich wirklich wie Felipe Massa angefühlt. Auch ein Fahrer, der von einem Underdog-Team in der Formel 1 zu einem Underdog-Team in der Formel E geht und da dann mit mäßigem Erfolg mitgefahren ist. Mal gucken, wie das bei Giovinazzi wird in den nächsten Monaten. Das Duo von Dragon damit, Giovinazzi im einen Auto und Sergio Sette Camara im anderen Auto. Wie gut ist diese Fahrerpaarung im Vergleich zu den restlichen Duos, Tobi?
Ja, das ist natürlich das Problem so ein bisschen. Es ist in der Formel E so, es gibt in meinen Augen keine schlechten Fahrerpaarungen mehr. Ja, Sette Camara und Giovinazzi sind natürlich relativ unerfahren, was Formel E-Verhältnisse angeht. Ja, aber vom reinen Speed her denke ich, dass die beiden durchaus für die eine oder andere Überraschung sorgen könnten. Wo du die restlichen Fahrerpaarungen ansprichst, da gibt's natürlich diverse Top-Paarungen, sage ich mal, im Starterfeld. Ja, wir hatten Lucas Di Grassi schon, der jetzt Teamkollege von Edo Mortara ist in der kommenden Saison. Der ist immerhin Vize-Weltmeister. Ja, dann haben wir die mutmaßlich stärkste Fahrerpaarung bei Jaguar, Mitch Evans und Sam Bird. Wir haben natürlich die beiden Ex-Champions Jean-Éric Vergne und Antonio Felix da Costa bei DST Cheetah. Wir haben natürlich auch Nyck de Vries, ja, aktueller Champion, und Stoffel Vandoorne bei Mercedes. Ja, dann haben wir einen weiteren Ex-Champion, Sebastian Buemi, zusammen mit Maximilian Günther, mehrfacher Rennsieger bei Nissan Edams. Wir haben Cassidy und Frainz bei Virgin, auch beides sehr schnelle Fahrer. Wir haben Roland und Sims bei Mahindra, die haben auch beide schon Rennen gewonnen und auf der Pole Position gestanden. Von daher, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr sagen, welche die beste oder welche die schwächste Fahrerpaarung ist, weil in der Formel E von den 22 Piloten so viele so gute Fahrer sind. Das ist echt schwierig.
Ist schon eine bombengeile Serie, diese Formel E einfach. Muss man auch mal ganz objektiv festhalten. Ich frage mich ja, wie sich Sette Camara als Teamleader anstellen wird, denn der hat, das hast du gerade schon ganz richtig festgestellt, 1,5 Formel-E-Saisons auf dem Buckel. Der ist ja 2020 bei diesem körperlich und mental so fordernden Berlin-E-Prix, dem Sixpack, in die Formel E gekommen und hat dann den Vertrag für 2021 bekommen und muss jetzt den Teamleader spielen. Glaubst du, der kann das? Reicht seine Erfahrung aus den paar Dutzend Rennen, die er schon hat, also ein Dutzend und ein bisschen Rennen, die er hat, um Giovinazzi anzuleiten?
Grundsätzlich würde ich sagen ja, aber es muss natürlich sagen, der ist jetzt mit anderthalb Jahren, die er in der Formel E fährt, auch noch nicht so extrem erfahren wie jetzt beispielsweise ein Sam Bird oder ein Lucas Di Grassi, die ein Vielfaches an Erfahrung mitbringen. Aber im Grunde genommen, ja, den Speed hat er definitiv und hat auch schon einige Erfahrungen gemacht. Deshalb würde ich das nicht als nachteilig für Giovinazzi ansehen. Aber es ist aber auch nicht so, dass die beiden jetzt als große Favoriten in die neue Saison gehen. Aber das, denke ich, liegt eher weniger an den Fahrern als viel eher am Team beziehungsweise an der Technik.
Genau, und das ist eine Illusion, die man Formel-1-Fans, die vielleicht heute zum ersten Mal zuhören, weil sie Giovinazzi-Fans sind oder sowas, leider nehmen muss. Giovinazzi, der kann natürlich schnell Auto fahren, aber in der Formel E muss man eben effizient Auto fahren. Und da ist Dragon in den vergangenen Jahren nie wirklich ein Top-Team gewesen in Sachen Motoreneffizienz. Im Qualifying wiederum war Dragon ganz gut dabei, auch schon im letzten Jahr. Gerade Sette Camara hat es hin und wieder mal in die Superpole geschafft. Gut, die wurde jetzt abgeschafft vor dem nächsten Jahr, aber in Sachen Quali-Pace kann man mit Dragon durchaus rechnen. Die Frage ist, wie weit es das Team dann im weiteren Verlauf des Wochenendes, nämlich in den Rennen, nach vorne schaffen wird. Und hinzu kommt ja auch noch das Problem für Giovinazzi. Der wird vor der Saison relativ wenig Erfahrungen sammeln können mit seinem neuen Team. Klar, in 7 Tagen, 10 Stunden und 15 Minuten es beginnen die Formel-E-Testfahrten in Valencia. Da wird er auch teilnehmen können. Allerdings finden die direkt in der Woche vor dem Saudi-Arabien-Grand Prix statt. Und die Testfahrten gehen in dieser Woche bis zum Donnerstag. Und der Donnerstag ist eigentlich schon der Formel-1-Medientag. Kann also sein, dass Giovinazzi wegen seinem laufenden Alfa Romeo-Vertrag mitten in dieser Testwoche abreisen muss. Dem Entwicklungsfahrer von Dragon, vielleicht wird es Joel Eriksson, nichts Genaues weiß man nicht, also sein direkter Vorgänger, das Auto überlassen muss und dann eben abreist und effektiv mit 2 Testtagen Erfahrung und vielleicht noch einem strikt auf 50 Kilometer beschränkten Filmtag in die Saison starten muss. Also es gibt, glaube ich, bessere Vorbereitungen auf so eine Saison, wie das, was Giovinazzi in den nächsten Wochen erwartet.
Ja, denke ich auch. Das ist definitiv ein großer Nachteil, wenn Giovinazzi die 3 Testtage, die in Valencia anstehen, nicht komplett bestreiten kann. Und danach sieht es ja leider aus, denn ich denke nicht, dass Alfa Romeo ihn freigeben wird, so dass er am Donnerstag, was ja der letzte Testtag ist, noch vollständig dabei sein wird. Vielleicht fliegt er am Mittwoch schon in Richtung Saudi-Arabien. Man ist ja auch ein paar Stunden unterwegs von Spanien bis auf die arabische Halbinsel. Und ja, wenn er da Verpflichtungen am Donnerstag hat, denke ich nicht, dass er dann am selben Tag im Auto sitzen wird.
Jetzt mal eine steile These von dir bitte, Tobi. Giovinazzi nächstes Jahr Top 20, Top 15 oder Top 10 im WM-Gesamtstand? Lehn dich mal aus dem Fenster für uns.
Top 20.
Top 20, okay. Ich sag Top 15, ich bin ein bisschen optimistischer. Ich sag, Dragon gelingt irgendwie so ein Glücksschlag wie im letzten Jahr oder in diesem Jahr vielmehr in Valencia, als Nico Müller das Podium erreicht hat. Vielleicht nicht unbedingt ein Podium, das war nämlich tatsächlich mit ganz schön viel Glück verbunden, dass der Nico das dahin geschafft hat. Aber ich glaube, vielleicht Top 15, aber auch nur gerade so. Es sind aber auch Lackierungswochen in der Formel E. Allein in den letzten Tagen, Nio mit einem neuen Look, Dragon mit einem neuen Auto, Mahindra hat auch eine neue Folierung drauf und du bist unser Kunstkritiker, Tobi. Was ist also neu bei den Autos dieser 3 Teams im neuen Jahr?
Bei Dragon ist es verdammt wenig. Es sind eigentlich nur ein paar Akzente. Das Auto ist nach wie vor chromrot. Wir sagen ja gerne Christbaumkugelrot dazu. Und weiß.
Ist ja auch Vorweihnachtszeit schon inzwischen.
Auf jeden Fall. Ja, das passt ganz gut. Ja, vor allem, ich werde das Auto dann auch in Person sehen und dann haben wir schon den ersten Advent vorbei.
Machst du so mal schön allen die Nase hier lang. Ich will's auch sehen, das Auto.
Ja. Okay, ein kleiner Unterschied. Ich weiß nicht, inwieweit sich das in der Praxis auswirken wird. Der Weißton ist jetzt kein mattweiß mehr, sondern stattdessen glänzend. Das könnte einen etwas anderen optischen Effekt auf den Fernsehbildern ergeben. Was allerdings deutlich auffälliger ist, ist, dass sich das Fahrzeug doch mittlerweile sehr, sehr gut mit Sponsorenaufklebern gefüllt hat. Ja, da sind dann doch einige dazugekommen im Vergleich zur Präsentation vor der letzten Saison. Und ja, ist ja auch ein Zeichen, dass es da aufwärts geht und dass zumindest bei Dragon die Sponsoreneinnahmen ein bisschen in die Höhe steigen.
Gutes Stichwort, denn das andere Team, das sich sonst mit Dragon oftmals um die rote Laterne abrackert, das hat kaum mehr Sponsoren drauf. Also noch nicht mal kaum mehr Sponsoren. Die hatten auch letztes Jahr kaum Sponsoren auf den Seitenkästen und auf der Motorenabdeckung und auf der Fahrzeugnase und so weiter. Die Flächen in der Formel E sind ja auch relativ begrenzt. Ich weiß noch, vor der letzten Saison wurde diese Haifischflosse hinten diskutiert bei dem Gentoo Evo Fahrzeug, die nur an das Auto drangebracht werden sollte, damit die Teams endlich mal ein bisschen Fläche bekommen, um da Werbepartner drauf zu bekommen. Aerodynamisch hätte das nichts ausgemacht, dazu sind die Straßenkurse einfach nicht, haben zu langsame Kurven, als dass man da irgendwie einen Aero-Effekt von dieser Haifischflosse gehabt hätte. Aber das war vor allem für die Sponsoren. Dieses Gentoo Evo wurde abgesagt und abgesägt aus Kostengründen. Das bedeutet, die Teams haben die gleichen Flächen wie vor 3 Jahren immer noch. Aber NIO nutzt die Flächen bislang leider nicht so wirklich, mangels Sponsoren.
Ja, genau. Was mir persönlich gefällt am NIO-Design, ist es etwas dunkler. Man hat etwas mehr Schwarzanteile, ansonsten ist das Auto in dunkelblau so ein bisschen ins Grünliche rein. Finde ich ganz stylisch, bin ich auch sehr gespannt drauf, um dir nochmal die Nase lang zu machen, das auch tatsächlich mal in echt zu sehen. Das ist ja leider eine Unart geworden, dass die neuen Lackierungen oder Folierungen veröffentlicht werden, aber man sieht noch nicht mal echte Fotos von den Autos, man sieht nur Renderings. Finde ich ein bisschen schade, da das manchmal doch in Natura etwas anders aussieht, aber ich bin deshalb froh, mir das auch mal angucken zu können. Da war ich letzte Saison schon angetan davon, wie die Lackierung dann in echt wirkt bei NIO.
Und Mahindra, ein Team, das keine Renderings veröffentlicht hat, sondern unsere Spacesuit Media Fotografin, schönen Gruß, Lou Johnson, ans Auto gelassen hat und die durfte mal das tatsächliche Real Life Auto fotografieren. Und der Mahindra für 2022, der sieht tatsächlich komplett anders aus als im letzten Jahr.
Ja, man könnte quasi Scuderia Ferrari draufschreiben.
Und niemand wird es
ja
bemerken.
So sieht die Farbe aus. Ja, das ist erinnert an die rote Lackierung, mit der Michael Schumacher in den frühen 2000ern seine Titel eingefahren hat. Tatsächlich das Auto fast vollständig in Rot. Einzig und allein auf den Seitenkästen sind ZF-Sticker zu sehen und die auf einem blauen Hintergrund. Daher Mahindra, komplett anderer Look als in der Vergangenheit. Da dominiert hier eigentlich die Kombination aus Weiß und einem hellen Rot, das schon fast ins Orange ging. Das sieht jetzt komplett anders aus. Ich denke, dass wir da bei Mahindra aber das ein oder andere Problem bekommen werden, denn es ist nicht das einzige Auto, das in Rot in der kommenden Saison an den Start gehen wird.
Ganz genau, denn auch Andretti wird ja komplett in Rot in der nächsten Saison starten. Das war in den ersten Jahren der Formel E, und da waren wir zwar ja auch schon dabei, so schön. Wirklich ein bunter, wie ein Tuschkasten war dieses Formel E-Fahrerfeld designt. Und jetzt sind alle irgend so ein Mix aus Rot, Weiß und Schwarz. Und wir haben im nächsten Jahr zwei Teams, die komplett in Rot antreten werden. Einerseits Mahindra im Ferrari-Rot und andererseits Andretti im Rot von dem neuen Titelsponsor Avalanche. Wie sollen wir die zwei Teams jetzt am Fernseher auseinanderhalten?
Ja, hoffentlich macht es einen Unterschied, dass Mahindra glänzend und so ein leuchtendes, fast Feuerwehrrot ist, während Andretti ja in einem matten, etwas dunkleren Farbton antreten wird. Wie das allerdings dann tatsächlich im Fernsehen wirken wird, insbesondere wenn die Autos unmittelbar hintereinander herfahren, denke ich, muss man erstmal abwarten. Ein Unterscheidungsmerkmal, wenn man beide Fahrzeuge nebeneinander oder hintereinander sieht, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass Andretti so einen großen weißen Streifen quer über die Fahrzeugfront hat, wo dann der Name des Sponsors drauf zu lesen ist. Ich denke, damit wird es am einfachsten sein, zumindest von vorne die Fahrzeuge zu unterscheiden. Wie es aber jetzt dann von hinten oder von der Seite sein wird, kann ich an der Stelle nicht sagen.
Eine nette Nebengeschichte bei diesen ganzen Teamvorstellungen für nächstes Jahr sind auch die Startnummern. Denn Mahindra hat bestätigt, dass die Mannschaft im nächsten Jahr mit der Nummer 29 und Nummer 30 an den Start gehen wird. Und damit eigentlich Pascal Wehrleins Wunschnummer 94 freigibt. Der ist ja vor einigen Jahren selbst für Mahindra gefahren, hat das Team dann in Eigenregie in Richtung Porsche verlassen. Und die Vermutung ist, dass Mahindra Porsche einfach ein bisschen ärgern wollte, oder Wehrlein vielmehr einfach ein bisschen ärgern wollte, und die 94 nicht freigegeben hat für Wehrleins erstes Porsche-Jahr. Denn die Startnummern sind in der Formel E Teamangelegenheit. Und dann hat Mahindra ganz frech einfach die 94 nochmal registriert, den Alex Lynn damit rausgeschickt, und Wehrlein blieb nichts anderes übrig, als die Nummer 99 zu nehmen. Mahindra im nächsten Jahr aber mit der 29 und 30. Damit könnte Wehrlein wieder seine 94, sein Geburtsjahr, übernehmen. Und Giovinazzi, der freut sich auch drüber, der kann nämlich seine 99 aus der Formel 1 übernehmen. Falls die FIA das erlaubt, möchte ich da jetzt mal anfügen. Denn diese ganzen Startnummern sind eigentlich seit dem 29. Oktober registriert. Und Giovinazzi wurde deutlich nach dem 29. Oktober vorgestellt. Eigentlich dürfte das nicht gehen, sofern die FIA da keine Ausnahme erteilt.
Möglicherweise ist es ja gar nicht notwendig, eine Ausnahme zu erteilen. Wir wissen ja, dass die Gespräche von Dragon und Giovinazzi nicht erst letzte Woche begonnen haben, sondern da ist mutmaßlich schon deutlich länger miteinander gesprochen worden. Und vielleicht war auch der Wechsel von Giovinazzi zu Dragon schon vor einigen Wochen klar. Das können wir an der Stelle ja nicht ausschließen. Man hat mit der Bekanntgabe so lange gewartet, bis das Alfa Romeo den neuen Fahrer vorgestellt hat. Und deshalb kann es durchaus sein, dass das bei der FIA alles schon rechtzeitig angemeldet wurde. Es interessanter Nebeneffekt oder eine interessante Bemerkung am Rande: Die FIA hat den offiziellen Termin zur Veröffentlichung der Meldeliste, der in der vergangenen Woche gewesen ist, nämlich verstreichen lassen und auf Anfrage gesagt, dass sie sich das anders überlegt haben. als das zu dem Zeitpunkt zu veröffentlichen.
Obwohl es im Regelwerk steht, wohlgemerkt.
Richtig, genau. Obwohl das eigentlich im Regelwerk drin steht, möglicherweise, oder was das nicht möglicherweise, das hat mit hoher Sicherheit damit zu tun, dass die zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass Giovinazzi zu Dragon wechselt und einfach so lange abwarten wollten, bis das Team das offiziell bekannt gegeben hat.
Ja, ja, die Kommunikationskultur bei der FIA, Formel E und vor allem bei Dragon. Ich bin mir nicht so sicher wie du, glaube ich. Ich glaube, diese Giovinazzi-Geschichte, jetzt rollen wir wieder zurück zum ersten Thema der Episode, aber ich glaube, das war tatsächlich ganz schön spontan und ganz schön mit hektischen Telefonanrufen verbunden. Zumindest wirkte diese Pressemitteilung, und ja, es gab mal eine Dragon-Pressemitteilung, sehr hastig zusammengetippt. Und in der sagte Giovinazzi auch, ich kann es jetzt leider nicht auf Italienisch formulieren, aber er sagte, in dem Moment, in dem bekannt wurde, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr in der Formel 1 fahren würde, habe ich mich für die Formel E entschieden. Dachte ich auch, klingt jetzt nicht ganz so begeistert von der Formel E, das klingt halt wirklich nach Option B, aber hey ho.
Gut, ist natürlich die Frage, wann ihm das bekannt wurde, ja, dass es...
Stimmt.
Ne, dass es auch schon länger bekannt ist, ist auch in sozialen Medien aufgetaucht, dass ein Alfa Romeo-Händler in Shanghai schon eine Woche vor der offiziellen Bekanntgabe das groß in seinem Schaufenster stehen hatte. Ja, dass
Guan Yu Zhou das Auto übernimmt.
Genau, richtig. Ja, und das ist mit Sicherheit auch schon vorher kommuniziert worden. Und wir wissen ja auch, wie das ist. In der Motorsportbranche, die Fahrer und die Teams stehen andauernd in Kontakt zueinander, ohne dass da irgendwas konkret ist, aber lose Gespräche führen, die ja eigentlich schon nach dem ersten Saisonrennen, was in der nächsten Saison passiert. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die ersten Gespräche von Dragon und Giovinazzi vielleicht schon vor 4 oder 6 Wochen geführt wurden und irgendwann in dem Zeitraum dann auch klar wurde, dass man übereinkommen wird und Giovinazzi in die Formel E wechselt.
Guckst du manchmal Let's Dance, Tobi?
Nein.
Okay, da gibt es nach jeder Tanzperformance der Duos immer Punkte, die die Juroren vergeben und die Jurorinnen vergeben. Skala von 1 bis 10. Wie bewertest du die Lackierung von Dragon?
Also in der abgelaufenen Saison hätte ich eine 10 gegeben.
Und für die Einfallslosigkeit, dass sie das gleiche Auto nochmal nehmen, gibt's Abzug dieses Mal.
Ja, das ist bedauerlicherweise so. Die Lackierung ist die Folierung ist nach wie vor toll. Ich finde sie auch ein absoluter Hingucker. Aber allein schon die Tatsache, dass man das aus dem Vorjahr fast unverändert übernommen wird, erlaube ich mir, einen Punkt abzuziehen. Da gebe ich 9 Punkte für Dragon.
Bin ich dabei. Ich find's trotzdem immer noch das schönste der bislang vorgestellten Autos für die nächste Saison. Skala 1 bis 10. Wie viele Punkte kriegt Mahindra?
Ja, Mahindra finde ich komplett in Rot etwas einfallslos, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn es natürlich auffällig ist und höchstwahrscheinlich einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Ja, da würde ich eine 6 geben.
Ich gebe eine 4. Ich finde das nämlich etwas sehr einfallslos, das ganze Ding einfach in so einem Ferrari-Rot anzustreichen. Ja, irgendwie der rote Blitz und sowas, da kann man bestimmt eine schöne Geschichte machen. Aber ich finde das Auto maximal langweilig. Das wirkt so, als hätte jemand in Gimp einfach diesen Eimer ausgewählt und alle Flächen des Fahrzeugs rot angemalt im selben Farbton. Nee, das gefällt mir nicht. Bleibt noch Neo, Skala 1 bis 10.
Bei Neo muss ich sagen, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, anhand der Bilder, die ich vor der letzten Saison gesehen hatte, hätte ich weniger Punkte gegeben, als ich dann gegeben hätte, nachdem ich das Auto zum ersten Mal gesehen habe. Und genau auf den gleichen Effekt setze ich jetzt wieder, dass das Auto in echt dann doch noch besser aussieht als auf den Renderings. Und daher würde ich da 8 Punkte geben.
8 Punkte.
Mit Hoffnung, dass es wirklich besser aussieht. Also dass es wirklich richtig gut wirkt.
Ja, ich gebe vielleicht mal 6 bis 7 Punkte. Ich entscheide mich für 6 Punkte, weil ich nicht so doll Hoffnung habe. Möchte aber hinzufügen, dass dieses Ding exakt so aussieht wie der MS&AD Andretti von vor einigen Jahren. Guckt euch das mal an. Das ist exakt die gleiche Farbe, die gleichen Töne, die gleichen Wellen und sowas. Es ist einfach das gleiche Auto, was Andretti damals in Saison 4 gefahren ist. So. Und jetzt wird's Zeit für einen Blick über den Tellerrand und für einen Blick durch
Tobis Teleskop.
Und da hat er uns heute eine Geschichte mitgebracht, die auch die Formel E betrifft.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Es betrifft die Formel E, es betrifft aber auch eine andere Formelrennserie, nämlich die IndyCars. Der Formel-E-Weltmeister Nick de Vries und sein Teamkollege Stoffel Vandoorne, beide Mercedes-Piloten, erhalten unabhängig voneinander nämlich einen Test in der US-amerikanischen Formelrennserie. Während Vandoorne, der früher McLaren-Formel-1-Pilot war, einen Test mit dem Team Arrow McLaren SP erhalten wird, sitzt Nick de Vries bei Mayer Shank Racing hinter dem Steuer. Nach Antonio Felix da Costa im Jahr 2020 erhält damit zum zweiten Mal in Folge der aktuelle Formel-E-Champion einen Test in der IndyCar Series. Der Test findet übrigens am 6. Dezember in Sebring statt.
Ist das nicht kalt? Am 6. Dezember noch Auto fahren zu müssen? Gut, die Formel E testet am 2. Dezember auch noch, ne?
Ja, aber ich glaube...
Und Sebring ist in Florida. Ja.
Wird es nicht ganz so kalt sein, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die beiden sich schlagen werden.
Ganz sicher. Und die Gerüchteküche brodelt ja auch schon, dass da hinter diesem Test vielleicht etwas mehr stecken könnte, wie damals bei Felix da Costa auch, der strahlend wie ein Honigkuchenpferd aus dem Auto stieg und alle dachten, oh Gott, jetzt wechselt der amtierende Formel-E-Meister in die IndyCar, weil er dabei so viel Spaß hatte.
Zum Glück nicht, für die Formel-E zum Glück.
Unser Formel-E-Quiz am Ende jeder Episode heißt Grid Dummies und da stellen Tobi und ich uns gegenseitig Fragen zur Formel-E und zum elektrischen Motorsport. Wir sammeln Punkte, ihr dürft mitraten und am Ende sind wir alle klüger und nachdem ich in der letzten Woche mit meiner ersten Frage begonnen habe, lasse ich dir heute mal den Vortritt.
Alles klar. Mahindra, das Thema hatten wir ja schon eben, hat ja nicht nur sein Auto, sondern auch sein komplettes Line-up für die kommende Saison vorgestellt. Nick Heidfeld ist nun nicht mehr Test- und Ersatzfahrer, sondern nur noch Berater bei den Indern. Wer ist denn der Entwicklungsfahrer?
Au, ich bin noch mal kurz zu Nick Heidfeld. Das ist dann ja voll die große Story, weil das muss dann ja eigentlich jetzt sein offizielles Karriereende sein, oder?
Es sieht ein bisschen danach aus, ja.
Also wenn man Entwicklungsfahrerrolle noch als aktive Karriere bezeichnet, dann ist die jetzt vorbei. Krasser Scheiß, da müssen wir mal was zu machen zum Nick Heidfeld. Oder auch nicht. Der aktuelle Reservefahrer müsste, glaube ich, ja, es sei denn, sie haben einen komplett neuen vorgestellt. Aber das hätte ich mitbekommen.
Nicht der Reserve, sondern der Entwicklungsfahrer. Der Entwicklungsfahrer. Bei Mahindra für die kommende Saison.
Also im letzten Jahr... Ja, also im letzten Jahr war es Jordan King, glaube ich. Und weil mir jetzt nicht über den Weg gelaufen ist, dass es ein komplett neuer Name ist und du schon sagst, dass es einen Entwicklungsfahrer gibt, hoffe ich einfach, dass sie genau den gleichen Entwicklungsfahrer, den sie auch im letzten Jahr hatten, wieder übernehmen. Und dann müsste Jordan King meine Antwort sein.
Vollkommen richtig. Punkt für dich.
Yes, 1-0. Aber du kannst direkt ausgleichen. Fahrer mit Formel-1-Historie, die sind ja in der Formel E schon lange Usus. Der Serie eilt ja auch seit Jahren der Ruf heraus, dass sie zum Friedhof in Anführungszeichen für ausgebotete Formel-E-Fahrer wird. Ganz so schlimm würde ich es nicht beschreiben, aber die schiere Anzahl von Ex-Formel-1-Fahrern ist schon krass. Wie viele der insgesamt 74 Formel-E-Piloten fuhren vor ihrem Formel-E-Debüt mindestens ein Rennen in der Formel E? Plus, minus, ich würde mal, weil es so viele sind, sagen, 5 Fahrer.
Boah. Oh, es sind definitiv einige. Di Grassi, Buemi. Auf jeden Fall. Massa natürlich. Jacques, ne, der ist mal gefahren. Ach du Schande.
Der ist auch mal Weltmeister geworden, der Jacques.
Ja, genau. Ach du Schande, wie, das kann man denn nicht.
Na, grob über den Daumen. Ich glaube, das ist eher eine Bauchgefühlfrage als eine Wissensfrage.
Also die Hälfte sind es nicht, es ist weniger, weil ja auch einige Nachwuchspiloten oder Piloten aus dem Langstreckensport dazugekommen sind.
Mhm. Vor allem
74 waren es insgesamt.
Richtig,
ja. Sagst du 25 vielleicht?
Oh, das gibt's einen Punkt.
Sag mir mal ein Gefühl.
Es sind 28 Fahrer. Ich könnte sie dir jetzt alle aufzählen, aber das wird den Rahmen sprengen. Aber alle, die du genannt hast, waren natürlich richtig. Die Grassi, Buemi und Villeneuve natürlich. Der geschmückteste Formel-1-Fahrer von allen in der Formel E bislang. Der hat immer einen Weltmeistertitel gewonnen.
Okay. Ja, dann meine zweite Frage für dich. Geht auch so ein bisschen in die Richtung. Aber nicht ganz. Und zwar geht's eigentlich um André Lotterer. Der ist ja am vergangenen Freitag 40 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle.
Happy Birthday!
Er ist im aktuellen Fahrerfeld damit der älteste Formel-1-Pilot. Aber es sind insgesamt 13 Fahrer in der Formel E angetreten, die noch älter sind als wir. Kannst du mir von diesen 5 Stück nennen?
Oh, na Villeneuve bestimmt.
Ja, das war jetzt leider ein Elfmeter, den ich dir gegeben habe. Aber ja, dann 4 weitere bitte.
Villeneuve ist dabei. Ist Nick Heidfeld älter als André Lotterer?
Ist das eine Frage oder ist das eine Antwort?
So beides irgendwie. ich sage, Heidfeld ist ein bisschen älter als Lotterer. Das ist meine zweite.
Das wär der zweite, ja.
Stefan Sarrazin hatte schon keine Haare mehr, als er Formel E gefahren ist. Könnte auch sein. Könnte aber halt auch nicht sein. Doch, komm, Sarrazin, mir fällt nichts Besseres ein. Wer ist über 40? Felipe Massa, der hat ja quasi exakt die Laufbahn gemacht, die Heidfeld auch gemacht hat, mit dem Unterschied, dass er mal ein Rennen gewonnen hat.
Ich glaube mehr als eins, aber.
Das ist jetzt so eine 50-50-Geschichte, ob Massa entweder knapp jünger oder knapp älter ist. Ich sag's. Villeneuve,
okay.
Sarrazin, Massa und wen hatte ich als zweites?
Heidfeld.
Das sind meine 4.
Ja, aber 5 sollst du mir nennen.
Ach so, Mist. Oh, muss ich noch weiterdenken. Saison 1, Jano Trulli. Komm, der hat doch auch schon keine Haare mehr.
Okay. Die ältesten Fahrer, die in der Formel 1, die in der Formel E natürlich gefahren sind, sind Jacques Villeneuve, geboren 71.
Ja.
Erste richtige Antwort. Jano Trulli,
yes.
Geboren 74. Zweite richtige Antwort. Oriol Servia, 74 geboren.
Den habe ich halt nicht mehr auf dem Zettel gehabt.
Stefan Sarrazin, 75 geboren.
Punkt
3. War auch richtig.
Oh, und jetzt Massa.
Dann haben wir Takuma Sato, 77 geboren. Nick Heidfeld, 77 geboren. Wieder ein richtiger für dich. 1978 geboren haben wir Franck Montagny.
Ach, ja.
Wir haben 78 geboren Justin Wilson.
Aha.
Hast du auch beide nicht genannt. Wir haben dann als nächstes 1980 geboren, Antonio Garcia.
Den gab's ja auch noch mal. Ja, oh Gott. Ich hoffe, du sagst
ebenfalls
Massa als nächstes.
80 geboren, Catherine Legg. Und wir haben noch 3 Fahrer, die 81 geboren sind und älter als André Lotterer sind. Nämlich Gary Paffett, Vit Antonio Liuzzi.
Oh oh.
Und Felipe Massa.
Ja! Also den 50-50 perfekt eingesetzt. Weißt du, wie viele Monate das sind zwischen Massa und Lotterer?
Ich glaube, Massa ist im August geboren und Lotterer im November.
Oh.
Ich kann das aber kurz recherchieren. Nein, am 25. April ist er geboren. Also es ist tatsächlich sind es etwas mehr als 6 Monate.
Oh. Da habe ich es auch spannender gemacht, als ich es hätte müssen.
Definitiv.
Boah, okay.
Punkt für dich, 2-1.
Dann deine Chance zum Ausgleich. Es geht um Antonio Giovinazzi und dessen Ersatz in der Formel 1. Da steht ja schon fest, Guan Yu Zhou soll es im nächsten Jahr für Alfa Romeo richten. Welche Beziehung hatte Zhou vor einigen Jahren zur Formel E?
Ich glaube, er ist beim damals neuen Techita-Team als Entwicklungs- und Simulatorfahrer vorgestellt worden. Ist, glaube ich, in einer Pressemitteilung genannt worden und danach hat man nie wieder von ihm irgendwas im Zusammenhang mit Techita gehört. Aber ich meine, mich erinnern zu können, damals war er Nachwuchspilot, ich glaube, noch in der Formel 4 und ist da bekannt gegeben worden bei DS Techita als Simulatorfahrer.
Vollkommen richtig. Punkt für dich. Ich glaube, das war auch das Wochenende, als wir zwei in Paris waren, als diese Meldung rauskam. Es war auf jeden Fall im Rahmen von einem Paris-Epris. Ich weiß nur nicht, ob es der war, wo wir zwei uns ein romantisches Frankreich-Wochenende gemacht haben. oder ob es das Jahr davor war. Das kann ich leider nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall richtig. Entwicklungsfahrer bei Tachita.
So, dann noch eine Frage. Die letzte Frage für dich. Morgen, Kinder, wird's was geben. Die Formel E veröffentlicht nämlich Formula E Unplugged, die elektrische Version des Netflix-Hits Drive to Survive quasi. Mhm. So wird's zumindest inoffiziell beworben. Wie viele Folgen hat denn die Staffel, die sich mit der kompletten Saison 7 beschäftigen wird?
Deswegen wolltest du meinen Vorschlag fürs Teleskop nicht annehmen, weil du eine Frage dazu ausgedacht hattest.
Richtig.
Wir haben nämlich vor der Sendung diskutiert, machen wir die Indycar-Geschichte ins Teleskop oder machen wir die, wie heißt das, Unplugged ins Teleskop? Jetzt wird mir vieles klar, Tobi. Ja. Ich weiß die Antwort. Da ich schon was vorbereitet habe dafür und in den vorbereiteten Artikel für morgen... Jetzt haben wir uns hier in die Karten gucken lassen. Ja, auch wir bereiten manchmal Artikel vor. Und da habe ich reingeschrieben, 15 Episoden.
Ist natürlich richtig.
Yes, sehr gut. Dann jetzt die Entscheidungsfrage, Tobi.
Oho.
Giovinazzi ersetzt bei Dragon Racing. Du merkst, ich habe heute irgendwie einen Drall in Richtung Italien. Den Schweden,
ja, ich merke das.
Joel Eriksson. Doch schon vor dem Deal der letzten Woche hatten die beiden eine gemeinsame Verbindung zur Formel E. Warum liefen sich Giovinazzi und Eriksson schon einmal mit Bezug auf die Serie über den Weg?
Tja, Tobi, es tut mir sehr leid, aber ich glaube, das kann ich auch beantworten, da ich ja gestern Abend den Artikel zur neuen Dragon-Folierung oder Lackierung geschrieben habe, habe ich mich auch in dem Zusammenhang mit Antonio Giovinazzi beschäftigt und dabei zu meinem Überraschen festgestellt, dass der tatsächlich schon mal Formel E gefahren ist. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Und zwar beim Rookie-Test ist der für Virgin gefahren. Und das ist genau die Erfahrung, die er sich mit Joel Eriksson teilt. Denn der ist auch tatsächlich beim Rookie-Test für Virgin gefahren.
Und zwar im gleichen Jahr. 2018 war das. Und das ist vollkommen richtig. Punkt für dich. Gleichstand heute. 3-3.
3-3.
Ja, unglaublich. Full House. Das gab's selten bislang. Hätten wir mal gestern aufgezeichnet, dann hätte ich dich wahrscheinlich sogar fragen können, ob Giovinazzi schon mal was mit der Formel E zu tun hatte. Das hatte ich nämlich noch im Kopf, dass der damals getestet ist. Auch, glaube ich, sogar mit Formel 1 Erfahrung zu dem Zeitpunkt. Das weißt du wahrscheinlich besser. Wehrlein hatte sich doch am Rücken verletzt beim Race of Champions oder so und musste dann Anfang eines Jahres, ob 2017 oder 18, weiß ich nicht mehr so ganz, von Giovinazzi ersetzen lassen beim damaligen Sauberteam. Das will ich heute noch in die Episode reinkriegen. Hatte Giovinazzi schon Formel-1-Erfahrung in Marrakesch?
Hatte er, das war 2017, als er für Sauber die ersten beiden Rennen gefahren ist. In Australien war der Saisonauftakt und ich glaube, das zweite Rennen war in China.
Ah, guck mal. Allgemeines Motorsportwissen. Da haben wir doch unseren Bildungsauftrag erfüllt heute. 3-3. Und nu? Füße hoch und die andere Rennserie, die heute ihr Rennen austrägt, an. Nicht wahr? Du hast bestimmt vor, heute Formel 1 zu gucken. Ich kenne dich doch.
Auf jeden Fall, natürlich.
Ich habe aber ehrlich gesagt auch kaum was anderes vor. Wir gucken ja gern allerlei Rennserien. Und sehr zu meinem Bedauern muss ich dieses Mal sagen, ich habe den Macau Grand Prix komplett verpasst. Die andere Grand Prix-Veranstaltung, die an diesem Wochenende stattfindet. Ich habe meistens geschlafen, während das stattgefunden hat. Es tut mir sehr leid. Ich würde euch gern mit Nachrichten versorgen. Aber... keine Ahnung, was beim Macau Grand Prix in den verschiedenen Autoklassen passiert ist. Hast du da was mitbekommen von?
Nee, leider überhaupt nicht.
Wir sind so schlechte Motorsportjournalisten. Mist. Ja. Bei Macau denke ich immer, jetzt komm, wir haben gerade so viel über Geschichte geredet. Also immer werde ich beim Macau Grand Prix an diese letzte Kurve mit Beteiligung von Sete Câmara denken. Das war das erste Mal.
Sete Câmara und Habsburgers, glaube ich, ne?
Genau. Das war das erste Mal, dass ich von Sergio Sette Câmara, glaube ich, was mitbekommen habe, bewusst. Und jetzt guck dir an, wo er gelandet ist.
Ja, interessanter Fakt am Rande. Das Rennen wurde von wem gewonnen?
Jack Dennis? Joel Eriksson?
Nein. Dan Ticktum.
Dan Ticktum. Ach, natürlich. Ich weiß noch. Ich erinnere mich an den legendären Kommentar damals. Ach, Dan Ticktum. Vielleicht ja auch bald Formel-E-Fahrer. Wir werden sehen. Jetzt machen wir erstmal Auto an und Feierabend und danken alle dir, Tobi, für deine Zeit heute.
Ciao.
Mach's gut.
Kein Auto.
Ich habe Outro gesagt.
Ach, Auto. Ich bin schon älter, ich höre nicht mehr so gut. Bin ja tatsächlich älter als andere Lotterer und wie ich eben gelernt habe, auch als Felipe Massa.
Aber ganz knapp.